Let's make it bigger. Tonight it's bigger. Who will take home a Tony statue? We don't know. I guarantee a truly legendary show.
Das, liebe Freunde, war für mich die Filmmeldung der Woche. Neil Patrick Harris wird am 22. Februar die kommenden Oscars moderieren. Neil Patrick Harris kennt ihr logischerweise als Barney Stinson aus der Serie How I Met Your Mother. Der hat sich schon wahnsinnigen Namen machen können als Showmoderator, wie zum Beispiel gerade gehört bei der Verleihung der Tony Awards, des größten und wichtigsten amerikanischen Theaterpreises. Den hat er mehrfach moderiert. Auch die Emmy-Verleihung hat er schon mehrfach moderiert. Und diese Woche kam dann die Meldung, beziehungsweise Ende letzter Woche für uns. Geht ja eine Woche immer von Kinodienstag bis Kinodienstag, also so von Sendung bis Sendung. Und in der zurückliegenden Woche dann die Meldung, dass Neil Patrick Harris die kommenden Oscars moderiert. Wird. Fand ich großartig, freue ich mich jetzt schon drauf. Und damit herzlich willkommen.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Film. Der Podcast.
Einen schönen Dienstagabend euch allen zusammen. Neil Patrick Harris war eine Meldung der vergangenen 7 Tage, dass er die Oscars moderiert. Aber wir haben natürlich noch eine Menge Themen mehr heute Abend. Wir gucken auf die Neustarts vom Kino Donnerstag von übermorgen. 3 Filme habe ich uns rausgepickt für heute Abend. Zum einen Hin und Weg. Eine, ja, offiziell heißt es Tragikkomödie, wobei der Komödienanteil wirklich relativ gering und der Tragikanteil sehr, sehr groß ist. Ein Film mit Florian David Fitz und Jürgen Vogel, der die Krankheit ALS behandelt und wie man damit umgehen kann, als eine Möglichkeit. Dann haben wir noch einen weiteren deutschen Film, Coming In. Das ist schon, ja, eher eindeutig so die Kategorie Komödie, Romantic, Comedy, über ein Thema, wo wir vielleicht nachher noch ein bisschen drüber streiten können. Da spielt unter anderem Eileen Tetzel mit. Klasse junge Schauspielerin, die habe ich heute Vormittag für euch getroffen und mich mit ihr über den Film und über sie unterhalten. Und außerdem gucken wir noch auf Calvary, so heißt der Film im Original. Bei uns wird der Donnerstag starten unter dem Titel Am Sonntag bist du tot. Das ist eine, ja, schwarze, irische Komödie mit Brendan Gleeson in der Hauptrolle. Wie gesagt, auch ab Donnerstag neu im Kino. Das sind die 3 Filme, auf die wir heute gucken wollen innerhalb der nächsten Stunde. Eileen Tetzel wird unser Gast sein, freue ich mich drauf. Und einen kleinen Blick ins Fernsehen werfen wir auch noch, denn ich habe tatsächlich mal wieder was gefunden, was in den kommenden Tagen in der Glotze läuft und was ich sehr lohnenswert finde. Also seid dabei, Vorhang auf, Bühne frei, eine Stunde Film.
D-Radio Wissen.
Ihr hört eine Stunde Film in D-Radio Wissen.
Eigentlich habe ich es für meine Schwester gemacht. Der Typ hatte ihr ein riesen Shooting versprochen. Und ich habe mir gedacht, das ist für dich auch gut, wenn ich...
Sind Sie völlig wahnsinnig? Was soll daran gut für mich sein?
Unverschämtheit. Heidi kommt bei Männern immer sehr gut an.
Ich bin schwul, verdammt nochmal. Homosexuell, vom anderen Ufer, andersrum, eine Tucke.
Und das ist auch eigentlich genau gut und richtig so in diesem Film Coming In, der am Donnerstag startet. Kostja Ullmann spielt diesen auch noch klischeehaft besetzt schwulen Friseur Tom Herzner, der sich da so wahnsinnig aufregt. Was war passiert? Tom Herzner ist Star der Berliner Schwulenszene im Film, ein Starfriseur, der ausschließlich Männer frisiert und auch ausschließlich in der Welt der Männer unterwegs ist. Jetzt allerdings soll eine neue Pflegeproduktpalette in Umlauf gebracht werden und da sollen tatsächlich erstmals in Tom Herzners Geschichte Produkte für Frauen dabei sein. Also wir können uns diesen Tom Herzner vorstellen wie so eine Art jungen Udo Walz, vielleicht so ein bisschen in die Richtung. Und genau dieser Tom Herzner hat jetzt mit Heidi zu tun, gespielt von Eileen Tetzel. Heidi ist eine junge Friseurin, die einen ziemlich verlotterten Friseurladen in Berlin-Neukölln hat, aber sie gilt genau als die, als das Prototyp-Modell sozusagen für die Art von Frau, die Tom Herzner mit seiner neuen Produktpalette ansprechen soll. Die beiden müssen sich also quasi zusammengeführt über diverse Marketingstrategen nun miteinander abgeben und müssen irgendwie miteinander zurechtkommen. Denn Tom Herzner muss ja nun erstmal, um zu verstehen, als durch und durch schwuler Mann, was die Frauen wollen, ein Praktikum machen und natürlich in Heidis Neuköllner Frisurenfabrik, sagen wir es mal so.
Sind Sie gar nicht überrascht?
Du.
Bist du gar nicht überrascht, dass ich hier bin?
Nö. In Bel Air zu arbeiten, das gilt in Neukölln schon was, ne? Und jetzt, wo wir sogar im Blatt waren... Aber wir öffnen um 8.
Jetzt kann man 10 nach. Außerdem stand ich mit der Limo im Stau.
Schon mal was von U-Bahn gehört? Oder kannst du nicht U-Bahn?
Das Ganze ist eine deutsche romantische Komödie. Was im Laufe der kommenden Zeit passiert, ist nicht so wahnsinnig schwer zu erraten. Und genau wegen dem, was passiert, gab es auch einen kleinen Aufschrei, zumindest in einem kleinen Teil der schwul-lesbischen Community. Denn der durch und durch schwule Tom Herzner verliebt sich im Laufe der Zeit in Heidi. Und wenn man es böse auslegen wollen würde, dann könnte man dahinter so eine Art ganz schrecklich schmierige 50er, 60er Jahre Philosophie vermuten, zu Zeiten, zu denen man ja auch gesagt hat, ja, wenn der schwule Kerl erstmal die richtige Frau kennenlernt, ne, die wird den schon umdrehen. Dass es darum im Film tatsächlich aber überhaupt nicht geht und sich sowohl Filmemacher als auch Schauspieler gegen dieses zurzeit verbreitete Klischee, was den Film angeht, wehren, das hat mir Eileen Tetzel heute erzählt. Ich habe sie heute Vormittag getroffen und sie hat gesagt, ja, tatsächlich, mit diesem Vorurteil, was den Film angeht, hatten wir in den vergangenen Wochen zu kämpfen.
Man muss ja auch sagen, die schwule Community hatte ja wirklich in den letzten Jahren unheimlich zu kämpfen, bis man jetzt so weit gekommen ist, dass es irgendwie alles okay ist und dass die nicht mehr ständig gegen irgendwelche Wände rennen. Und natürlich denkt man dann erstmal, dann kommt jetzt so ein Film und jetzt wird hier eine Umkehrung erzählt oder so. Das ist natürlich nicht der Fall. Also was wir erzählen, ist wirklich einfach eine Geschichte von Liebe, die passiert, ohne dass einer der beiden damit gerechnet hätte. Und das ist ja ganz interessant, dass man, wenn man den Film andersrum erzählt hätte, wenn man also von einer heterosexuellen Beziehung erzählt hätte, wo dann plötzlich der Mann rausgeht und sich als schwul outet, was wir auch schon öfter in Filmen gesehen haben, dann wird da natürlich nicht so ein Bohai draus gemacht. Jetzt erzählen wir es andersrum und es ist plötzlich irgendwie ein Riesending, obwohl es genau die gleiche Geschichte ist. Es ist auch ein Coming-out irgendwo in die andere Richtung. Zumal es ja bei ihm sogar noch so ist, dass er ganz klar sagt, nee, ich bin immer noch schwul.
Ja, und weil es dieses Coming-out in die andere Richtung ist, wie Eileen Tetzel sagt, heißt der Film eben nicht Coming-out, sondern Coming-in. Kann man vielleicht drüber streiten, ob man solche Filme in der Art und Weise drehen sollte. Was ich ganz schön finde, ist, dass der Regisseur tatsächlich das sehr schön entkräften kann, denn Marco Kreuzpaintner hat diesen Film gemacht. Er ist selber schwul und sagt einfach, wenn jemand überhaupt mit Klischees spielen darf, als Regisseur, dann ich schon mal sowieso. Und es geht so ein bisschen darum, dieses gesamte Schubladendenken, ob nun hetero oder homosexuell oder bisexuell, dass es doch letzten Endes nun wirklich heute keine Rolle mehr spielen sollte, wer sich in wen verliebt. Der Film an sich ist sicherlich kein großes Meisterwerk, es ist aber trotzdem eine sehr schöne romantische Komödie geworden, von denen es jedes Jahr ja immer einige gibt. Viele davon sind wirklich sehr, sehr belanglos. Das fand ich bei dieser hier nicht, weil die Geschichte tatsächlich schön erzählt wird und weil die Darsteller neben Kostja Ullmann und Eileen Tetzel vor allen Dingen noch Ken Duken als Toms schwuler Freund Robert noch hervorzuheben, weil die Darsteller tatsächlich einen sehr, sehr guten Job machen und weil Marco Kreuzpaintner denen auch den Raum gegeben hat und sie wirklich sehr schön inszeniert hat, dass es eben nicht so platt rüberkommt, wie es die Geschichte vielleicht vermuten ließe. Ab übermorgen im Kino, Coming In. Und mit Eileen Tetzel, wie gesagt, habe ich mich heute Morgen getroffen zum Interview. Und was sie mir sonst noch alles erzählt hat, über sich, über den Film, über das Leben, das hört ihr gleich in eine Stunde Film. Eileen Tetzel habe ich heute Vormittag in Berlin in einem Hotel zum Interview getroffen, weil sie heute Abend leider keine Zeit hatte, um persönlich hier in die Sendung zu kommen. Das ist manchmal so. Diese Schauspieler sind ja alle wahnsinnig beschäftigt und das kann ich in dem Fall aber tatsächlich gut verzeihen, weil wir uns am Vormittag getroffen haben und über all das sprechen konnten, was wir ansonsten jetzt live und hier besprochen hätten. Eileen Tetzel, ich helfe euch gerne auf die Sprünge, wenn ihr seit ein paar Minuten schon rätselt, wer das ist. Nicht nur ab übermorgen in Marco Kreuzpaintners neuem Film Coming In zu sehen, sondern euch vielleicht auch schon ganz gut bekannt aus dem Dortmunder Tatort, wo sie die Ermittlerin spielt, oder falls ihr den Film Almanya gesehen habt, auch da hat sie eine ganz wichtige Rolle gespielt. Das sind so zwei Produktionen, aus denen man sie durchaus kennen kann. Ansonsten Drei-Zimmer-Küche-Bad oder Am Himmel der Tag waren weitere Filme, in denen Eileen Tetzel gespielt hat. Ich habe sie getroffen heute Morgen und habe mich daran erinnert, dass sie mir vor einiger Zeit mal erzählt hat, dass sie sehr vorsichtig mit Kaffee umgehen muss, weil Kaffee doch bei ihr eine sehr explosionsartige Wirkung im Körper erzielt. Also war logischerweise meine erste Frage, als wir uns dann so kurz vor der Mittagszeit getroffen haben, ob sie denn ihren Kaffee für heute eigentlich schon gehabt hätte.
Nee, den spare ich mir noch auf. Den spare ich mir noch für heute Nachmittag auf. Nee, weil ich kann wirklich nur einen Kaffee trinken. Wenn ich die zweite, wenn es mir mal passiert, oft passiert mir das beim Drehen, dass ich auf einmal denke, ach, jetzt ein Kaffee wäre gut. Und dann kriege ich irgendwann so Herzrasen und mir wird schlecht und ein bisschen schwindelig und ich denke so, Gott, kriege ich jetzt eine Panikattacke oder was? Und dann erinnere ich mich einfach daran, nee, du hattest halt einfach zwei Kaffee anstatt einen Kaffee. Also da muss man mal sehen, mein Körper ist wirklich so witzig. Der kommt auf egal welche Droge überhaupt nicht klar. Also ich bin auch nach einem Glas Wein sofort betrunken. Rauchen kann ich sowieso nicht. Mhm. Hab ich mal probiert. Ich kann das überhaupt nicht in die Lunge irgendwie runterziehen. Da muss ich husten. Also ja, ich bin gezwungenermaßen ein sehr gesunder Mensch tatsächlich.
Und ausgehen mit dir ist dementsprechend relativ kostengünstig.
Ja, das kann man so sagen. Das stimmt wirklich. Wobei, na, nicht wirklich, weil... Ich gehe sehr gerne sehr gut essen. Also Essen ist was, ich liebe Essen, ich liebe gutes Essen, ich liebe Dessert und mit Essen kann man mich sehr glücklich machen und das ist auch sowas, wo ich nicht spare. Also ich habe so zwei Sachen in meinem Leben, da spare ich nicht. Das ist Essen und das sind Taxis. Mhm. Also ich will immer das Gefühl haben, wenn ich irgendwo abends unterwegs bin, dass ich einfach schnell mir ein Taxi schnappen kann und dann ein bisschen Geld fürs Taxi ausgebe, aber sicher nach Hause komme. Und das Zweite ist, ich muss das Gefühl haben, dass ich überall, egal wo ich bin, gutes Essen bekomme.
Sehr sympathisch. Ich meine, du wirst sicherlich dann die Konfrontation mit der Folgefrage schon kennen, wenn dich dein Gegenüber anguckt und sagt, ja, ja, gutes Essen, aber immer nur ein kleines Häppchen von allem. Ansonsten.
Nee, das würde ich so nicht sagen. Also ich achte schon darauf, dass ich gesund esse, auf jeden Fall. Wobei, ich habe gerade schon zugegeben, dass ich total gerne Dessert esse. Also eigentlich muss ich das schon wieder revidieren. Nein, aber was tatsächlich bei mir dazukommt, ich tanze ja auch schon, seit ich 6 Jahre alt bin. Und das heißt, mein Körper hat schon immer sich wahnsinnig viel bewegt und konnte auch deswegen immer gut mit viel und gutem Essen umgehen. Und auch wenn ich jetzt nicht mehr so viel tanzen kann, einfach zeitlich bedingt, mache ich immer noch viel Sport. Also ich bin einfach ein Mensch, der sich viel bewegt, der seinen Körper gerne benutzt. Dementsprechend kann ich mir das dann, zumindest jetzt noch, im jetzigen Alter kann ich mir das noch leisten, gut zu essen. Mal gucken, das wird sich bestimmt in den nächsten 10 Jahren auch noch mal ändern. Aber solange es noch geht, genieße ich das.
Weil du es gerade selber ansprichst, in deinem jetzigen Alter, du bist letztes Jahr bist du 30 geworden, ja. Genau. Ich finde, das ist ein hervorragendes Alter, aber ich weiß, dass es bei vielen Frauen so das erste Mal ist, dass man auch anfängt, sich Gedanken über das Alter zu machen. War das bei dir auch so?
Ja, aber tatsächlich im positiven Sinne. Also ich kannte natürlich auch, wenn man so 21 ist, dann findet man ja auch die 30-Jährigen fürchterlich alt. Und dann dachte ich auch so, Gott, was wird aus mir werden, wenn ich erst mal 30 bin? Und jetzt bin ich 30 und es ist eigentlich eher so, dass ich sehr positiv von mir überrascht bin. Also dass ich wirklich finde, dass ich so einen anderen Drive habe jetzt in meinem Leben. Dass ich mich in meinen 20ern eher noch als sehr unsicher empfunden habe. Ich bin immer noch ein Stück weit unsicher. Ich bin immer noch auch zu einem großen Stück weit schüchtern, weil es einfach irgendwie in mir drin ist. Aber ich habe das Gefühl, dass ich jetzt sehr viel klarer weiß, was ich will und sehr viel klarer auch darauf zugehe und einfach, ja, einfach stärker bin tatsächlich als noch vor 10 Jahren.
Ein schüchterner Mensch, der Schauspieler wird, eine schüchterne Frau, die Schauspielerin wird, da steckt ja fast so ein bisschen die Vermutung der Selbsttherapie mit drin. Wie hat denn das angefangen bei dir?
Ich weiß, das ist total seltsam.
War es das klassische Schultheater oder wie ging
überhaupt
das alles
nicht,
los?
Überhaupt nicht. Also das ist ja wirklich auch witzig, dass sehr, sehr viele Schauspieler oder Menschen, die in die Öffentlichkeit gehen, von sich sagen, dass sie eigentlich irgendwie schüchtern sind oder auch als Kind sehr schüchtern waren. Das hört man ja immer wieder. Ich kann dir nicht sagen, woran es liegt. Bei mir war es so, dass das Schauspiel selber war mir noch nie fremd, weil ich natürlich wie alle Kinder als Kind immer gespielt habe, dass ich also jemand anderes bin. Ja, also wenn ich mit meinen Eltern spazieren war in der Türkei im Sommerurlaub mit meiner Family, dann habe ich die wildesten Dinge erlebt. Ja, während wir da spazieren gegangen sind, war ich also im Urwald und ich musste mich durchs Meer kämpfen und ich musste dann noch Leute retten. Ich bin fast ertrunken, aber habe es im letzten Moment geschafft. Und also ich habe wirklich die wildesten Dinge erlebt, bin aber ganz normal neben den anderen hergelaufen. Also es hatte mal keiner mitbekommen, wer ich eigentlich war. Mhm. Ja. Für die war ich einfach nur ihr Kind, das mit ihnen spazieren gegangen ist. Aber in Wirklichkeit war ich eine große Abenteurerin. Und deswegen war mir irgendwie dieses sich in andere Figuren reindenken, das war mir nie fremd. Und das dann so ein Stück weit zu durchleben, das war mir auch nie fremd. Und das hat dann halt das Interesse daran und die Lust daran hat einfach nicht aufgehört. Und klar, dann nochmal der Schritt, dann auch nach außen damit zu gehen und zu sagen, oh, ich glaube, ich bin Schauspielerin oder ich glaube, ich möchte Schauspielerin werden, ist natürlich nochmal was anderes. Aber da muss ich wirklich sagen, da hatte ich mit Stefan Kunzke, meinem damaligen Tanzlehrer, der eigentlich auch so ein Stück weit mein Mentor war und immer noch ist, da hatte ich sehr viel Glück, dass es ihn in meinem Leben gab, weil ihm habe ich das so als einen der ersten anvertraut, dass ich mir das vorstellen könnte und er war toll. Er hat dann gesagt, Eileen, das kannst du schaffen, aber da musst du jetzt anfangen zu trainieren. Das ist ein ganz normaler Job wie andere auch, da musst du jetzt richtig knallhart für arbeiten. Und dann habe ich angefangen, Schauspielunterricht zu nehmen und dann ist das alles so seinen Weg gegangen.
Eileen Tetzel in eine Stunde Film bei D-Radio Wissen. Und ich kann euch beruhigen, falls ihr euch seit 5 Minuten die bohrende Frage stellt, ob euer Radio oder euer Mediaplayer vielleicht kaputt ist. Nein, dieses leichte Brummen im Hintergrund, was man vielleicht hört, wenn man einen Kopfhörer auf hat oder das Radio ein bisschen lauter hat, kann ich erklären. Ich habe ja gesagt, dass ich Eileen heute Vormittag im Hotel getroffen habe in Berlin. Und genau gegenüber auf der anderen Straßenseite, nur wenige Meter von unserem, wenn auch etwas dickeren Fenster entfernt, war eine Baustelle. Und daher kommt dieses leicht nervige Brummen im Hintergrund. Das müsst ihr bitte verzeihen. Das nehmen wir einfach mal in Kauf heute Abend. Hier ist eine Stunde Film in D-Radio Wissen. Es ist auf die Sekunde genau 8:30 am Dienstagabend. Eileen Tetzel kennt ihr möglicherweise aus dem Dortmunder Tatort oder aus dem Film Almania. Oder wenn ihr übermorgen ins Kino geht, dann seht ihr sie im Film Coming In. Heute Vormittag haben wir uns getroffen und unterhalten über den Film und natürlich auch über sie gesprochen, die Schauspielerei tatsächlich, ich müsste, wenn ich das jetzt sage, wirklich eigentlich 2 Euro ins Phrasenschwein werfen. Ich wollte gerade sagen, von der Pike auf gelernt. Die 2 Euro schmeiße ich hinterher rein. Stimmt in ihrem Fall aber, weil sie das Schauspielen gelernt hat an der renommierten Theaterschule Ernst Busch. Und auch wenn viele Schauspieler sagen, das eigentliche Spielen, das lernt man beim Machen, also auf der Theaterbühne oder vor einer laufenden Kamera und nicht unbedingt an der Schauspielschule, wollte ich trotzdem von ihr wissen, was ihr denn die Schauspielschule, die Ernst Busch Schule in Berlin gegeben hat, was sie ja für ihr Leben mitgenommen hat aus dieser Schauspielschulzeit.
Ja, das ist witzig. Ich habe da tatsächlich gelernt, auf mich selber zu hören, also auf meinen eigenen Bauch zu hören, mir selber auch zu vertrauen in meinem Weg, weil ich habe ja die Schauspielschule abgebrochen nach kurzer Zeit, also nach relativ kurzer Zeit, nach 1,5 Jahren. Ich habe natürlich auch tolle Dinge an der Schule gelernt. Ich hatte auch einen ganz tollen Dozenten, Professor Engelmann, mit dem habe ich ein tolles Szenenstudium gemacht. Ich hab Fechten gelernt, ich habe Akrobatik gelernt, ich habe mich ein bisschen mit der Stimme beschäftigt. Also es ist jetzt nicht so, als hätte ich da jetzt nichts gelernt. Aber trotzdem, wo ich sagen würde, was habe ich für mein Leben daraus mitgenommen, ist es tatsächlich das, meinen eigenen Weg zu gehen. Mhm. Und das hat für mich in dem Moment bedeutet, die Schauspielschule zu verlassen. Und ich glaube...
Was war der Grund damals dafür, nach 1,5 Jahren zu sagen, jetzt hier an der Stelle reicht mir das?
Ich wusste das eigentlich schon sehr, sehr früh. Ich wusste das eigentlich schon nach 2 Monaten, dass das nicht mein Platz ist. Aber ich wollte dem eine Chance geben und ich wollte nicht... Ich habe mir gedacht, jetzt tu mal nicht so, als wärst du schlauer als die Leute, die das hier seit Jahren machen. Du musst dich einfach darauf einlassen. Und ich habe mich dann auch darauf eingelassen. Und ich habe trotzdem gemerkt, meine Sehnsucht ging in eine andere Richtung. Also ich... Die unterrichten dann natürlich eine sehr klare Form von Schauspiel, bereiten einen sehr zielgerichtet auch auf die Theaterarbeit vor. Und ich glaube, ich kam aus einer sehr viel breiter gefächerten Richtung, was mein Kunstverständnis angeht. Ich kam aus dem Tanz, Musik, Schauspiel. Ich habe mich irgendwie mit sehr viel beschäftigt. Ich fand Filme auch sehr spannend. Also es war so, ich hatte das Gefühl, meine Welt war vorher ganz groß und ich dachte, sie wird noch größer auf der Schauspielschule. Mhm. Und dann hatte ich das Gefühl, sie wird auf einmal kleiner und ich wollte nicht, dass das passiert. Und dann habe ich die Schule verlassen, habe mich dann auch noch mal viel mit Tanz beschäftigt, also habe eine Tanzpädagogenausbildung noch absolviert, ja. Bin noch mal vortanzen gegangen, auch für in Holland und in Belgien, für Schulen, für Tanztheater, weil ich dachte irgendwie, ich bin so ein körperlicher Mensch, vielleicht ist es so eine Mischung aus Schauspiel und Tanz. Habe dann aber dort bei der Aufnahmeprüfung, ich wurde zwar angenommen in Holland an einer Tanzschule, habe aber bei der Aufnahmeprüfung schon gemerkt, wie sehr mir das Schauspiel fehlte. Also dort fehlt mir das, dort fehlt mir das. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, das Leben funktioniert nicht so. Ich werde nicht die eine perfekte Schule oder den einen perfekten Lehrer finden. Ich muss tatsächlich einfach mit dem Leben anfangen, mit der Arbeit anfangen und dann wird es schon gehen. Und ich empfinde das ähnlich, dass ich auch sagen würde, man muss als Mensch Dinge mitbringen, bestimmte Talente mitbringen, um überhaupt Schauspieler zu werden. Natürlich braucht man immer Imaginationsfähigkeit, natürlich braucht man ein großes Interesse an Menschen, an der menschlichen Psyche. Natürlich muss man Lust haben, Geschichten zu erzählen und muss dafür ein Talent haben. Und das braucht man alles, bevor man an die Schule geht. An der Schule lernt man viele technische Dinge. Da geht es sehr viel darum, wie geht man mit seiner Stimme um. Was auch teilweise meine Schwäche ist, wo ich sage, ich nehme jetzt gerade in London viel Unterricht bei einer Sprachlehrerin, wo ich in erster Linie britischen und amerikanischen Akzent trainiere, aber wo ich mich auch darüber hinaus mit meiner Stimme befasse. Also das sind Dinge, die ich jetzt so nachhole, die andere Leute dann in so einer Schauspielausbildung auch lernen und die sehr wichtig sind und die Basis auch bilden. Das hole ich mir jetzt halt alles im Nachhinein noch wieder nach. Aber ich glaube, so ein grundsätzliches Talent muss man mitbringen. Das wird einem auch auf einer Schule nicht beigebracht. Das hat man oder das hat man nicht. Und ich glaube, was für mich ein wichtiger Punkt war, was ich in der Arbeit gelernt habe, ist, immer mutiger zu werden und immer mehr auszuprobieren.
Und britischer und amerikanischer Akzent für die internationale Konkurrenzfähigkeit?
Natürlich interessiert mich der internationale Markt, das ist ganz klar. Ich meine, ich liebe dieses Land. Ich bin unglaublich glücklich und dankbar, hier geboren zu sein und hier arbeiten zu können. Ich mag den deutschen Film, ich mag besonders das, was gerade an neuen Produzenten und Regisseuren jetzt kommt. Also es gibt so ganz spannende Nachwuchsleute gerade. Aber ich liebe die englische Sprache, auch wenn es immer nur eine Sprache für mich ist, die ich dazugelernt habe, mit der ich nicht aufgewachsen bin. Ich liebe amerikanisches und englisches Kino, ich liebe französisches Kino. Ich bin jung, die Welt ist groß. Warum sollte ich mich auf mein Land beschränken, wenn ich es nicht zumindest versuchen kann? Mhm. Und wenn es in einem anderen Land, wenn es nicht klappt, mein Gott, dann habe ich es wenigstens probiert. Aber weißt du, selbst wenn ich irgendwo in einem internationalen Film einen Drehtag habe, das würde mich schon freuen.
Mhm. Also, das heißt, du fliegst dann kurz rüber nach London oder lebst zwischenzeitlich?
Ich lebe da im Moment zwischenzeitlich. Also ich habe da jetzt 3 Monate gelebt. Ich wollte eigentlich bis Ende des Jahres leben. Jetzt ist aber gerade ein Filmdreh dazwischen gekommen. Ich drehe gerade mit Christian Ulm Macho Man, eine Komödie, die kommt nächstes Jahr ins Kino. Das mache ich jetzt. Danach gehe ich aber erstmal wieder für ein paar Wochen nach London. Und so versuche ich so meine Zeit zwischen London und Berlin mir so ein bisschen aufzuteilen und auch das Leben in London, was sehr teuer ist, aber das trotzdem auch einfach zu genießen.
Obligatorische Abschlussfrage. Was machst du morgen?
Morgen ist die Premiere. Morgen werde ich den ganzen Tag Herzklopfen haben.
Dann gibt's auch morgen keinen Kaffee für Eileen Tetzel, sonst ist sie noch aufgeregter. War ein schönes Treffen mit ihr heute. Ein Leben zwischen Berlin und London, das hört sich nach wahnsinnigem Jetset an dieser Stelle, aber trotzdem ein lieber Gruß nach Ostwestfalen. Denn Eileen kommt ursprünglich aus Bünde und ist in Bielefeld aufgewachsen. Das wollte ich nicht unerwähnt lassen. Also tatsächlich im übertragenen Sinne ein Mädel vom Plattenland. Ab übermorgen ist sie im Kino in Coming In an der Seite von Kostja Ullmann. Wenn ihr Bock zwischendurch mal auf so eine leichte, romantische Komödie habt, dann guckt euch die ruhig an. Innerhalb dieses Genres ist es tatsächlich einer der besseren Filme in diesem Jahr. Eine Stunde Film in D-Radio Wissen.
Hallo, könnt ihr jetzt mal sagen, was hier los ist? Kriegt mir richtig Angst.
Bitte sag's ihnen, komm.
Was denn?
Hannes, bitte.
Ich hab alles.
Was?
Ist das die Scheiße, an der dein Vater gestorben ist? Ich hab... Lebenserwartung 3 bis 5 Jahre. Unheilbar. Seit wann weißt du das? Seit 2 Jahren. Seit einem halben Jahr geht's bergab.
Mit der Information hatte in diesem Film keiner von Hannes' Freunden gerechnet. Denn eigentlich hatte alles angefangen mit der jährlichen Radtour, die diese Freunde seit vielen Jahren schon unternehmen. Jedes Jahr gibt es ein anderes Ziel, wohin gefahren wird, wo die Radtour hingeht. In diesem Jahr war Hannes selbst dran mit der Organisation der Radtour und hat gesagt, er möchte gerne mit seinen Freunden nach Belgien fahren. Hat seinen Freunden aber nicht gesagt, warum. Bis zu diesem Abend, da sind sie gerade einen Tag erst unterwegs auf der Radtour und sie sind zu Besuch bei Hannes Mutter auf einem Landhaus, wenn man so will, machen da Rast und sitzen beisammen, trinken und wollen eigentlich einen schönen Abend haben, bis gerade gehört, die Stimmung mit einem Mal kippt, die Mutter von Hannes, gespielt von Hannelore Elsner, anfängt zu weinen und die Freunde Frage stellen und Hannes, gespielt von Florian David Fitz, mit der Wahrheit rausrückt. Er hat ALS und das schon seit 2 Jahren, eine Krankheit, die in jedem Fall tödlich endet, weil immer mehr Muskeln Muskeln im Körper gelähmt sind, bis hin zu einer endgültigen Atemlähmung. Und ja, das hat Hannes 2 Jahre lang seinen Freunden nicht erzählt. Jetzt auf dieser letzten Radtour kommt alles ans Licht. Die Frage ist, und da wird der Film dann tatsächlich richtig bitter, warum will Hannes mit seinen Freunden die Radtour nach Belgien machen? Für ihn soll es ein One-Way-Trip werden, denn Hannes weiß, dass es in Belgien eine erlaubte, aktive Sterbehilfe gibt. Er hat sich informiert, er hat Kontakte aufgenommen mit Ärzten und außer seiner Frau, gespielt von Julia Koschitz, ist tatsächlich niemand in diesen Plan eingeweiht gewesen, dass es für ihn die letzte Radtour mit seinen Freunden werden soll und dass sie für ihn damit enden soll. Das ist der Plan von Hannes, dass er sich in Belgien in den Tod begleiten lassen will, weil er sagt, er will nicht warten, bis er erst im Rollstuhl sitzt, bis er künstlich beatmet werden muss. Das Ganze wird angepriesen als Tragikomödie. Ich sag euch ganz ehrlich, der Komödienanteil ist durchaus da. Es gibt immer wieder mal Szenen, in denen natürlich alles aufgelockert wird, weil diese Spannung, die sich aufgebaut hat unter den Freunden, die nun wissen, dass ihr Freund auf kurz oder lang definitiv sterben wird, diese Spannung kann natürlich nicht den ganzen Film über gehalten werden. Da gibt es ein Element, das nennt man Comic Relief. Das ist notwendig, gerade in solchen Filmen, dass es immer wieder auch mal absurde, witzige Situationen gibt, speziell mit Hannes sehr, sehr gutem Freund Michael, gespielt von Jürgen Vogel, der immer wieder mal für den einen oder anderen Lacher zuständig ist. Im Großen und Ganzen ist es aber tatsächlich ein sehr, sehr ernster Umgang mit dem Thema ALS, mit dieser Erkrankung und mit der hier im Film gezeigten Möglichkeit, wo diese Krankheit sich hinwenden kann, wenn ein Betroffener beschließt, seinem Leben selbst ein Ende setzen zu wollen. Ich habe die beiden Hauptdarsteller, wenn man so will, Jürgen Vogel und Florian David Fitz auch getroffen die Tage. Da werden wir nächste Woche noch ausführlicher drüber reden. Aber zumindest möchte ich euch ein Statement von Jürgen Vogel zum Film mit auf den Weg geben, weil ich gesagt habe, wenn man so eine Rolle spielt und sich damit beschäftigt, ob dann irgendwann auch mal die Frage auftaucht, ja, wenn man selbst in so einer Situation wäre, entweder als selbst Betroffener, als kranker Mensch, unheilbar kranker Mensch oder als eben ein Freund, wie im Film, eines unheilbar kranken Menschen. Wie geht man denn dann mit sowas um?
Dazu will ich mal ganz kurz sagen, es ist ja so, wir werden ja immer damit konfrontiert, dass wenn wir Filme machen, dass man eben versucht, das ist ja auch völlig klar, das ist ja sehr naheliegend, dass man versucht rauszufinden, wie würdest du denn damit umgehen oder so. Aber für uns als Schauspieler, also zumindest bei mir, ich habe irgendwann die Entscheidung getroffen, dass ich diese Brücke nicht mehr mache, also auch nicht zu mir selbst. Mhm. Weil es ist so, wie wenn ich einen Menschenfresser spielen würde, wenn so ein Film gerade mal jetzt in wäre, würde mich ja auch keiner fragen, wie wären das jetzt, würdest du auch deine Freundin aufessen, weißt du, so. Und wir versuchen einfach, um uns privat auch zu schützen und um einfach auch bestimmte Gedankengänge will man auch nicht so haben, weißt du, so. Man lässt sich ja schon beim Film extrem darauf ein und macht es ja eh schon mit allen Ebenen, aber man versucht es nicht in seiner privaten Welt, sich mit seinen Allerliebsten, also ich auf jeden Fall nicht, weil ich verbiete mir das einfach, weil ich spiele so viele Filme, wo das so existenziell an so Grenzen geht, ja, dass ich das versuche, privat von mir eigentlich wegzuhalten. Weil mich das ja eh immer filmisch arbeitsmäßig beschäftigt. Hm. So, und ich das auch gut finde und interessant finde, aber privat möchte ich das eigentlich, ich möchte diesen Spiegel gar nicht nach außen bringen, so,
weißt ja, du? Ja, ganz spannendes Gespräch mit Jürgen Vogel und Florian David Fitz. Dazu, wie gesagt, nächste Woche, nächsten Dienstag noch mehr und ausführlicher, was da alles bei rumgekommen ist. Zu dem Film möchte ich euch gerne noch sagen, dass es durchaus ratsam ist, eine etwas größere Packung Tempotaschentücher mit reinzunehmen, wenn ihr nicht wirklich komplett hartgesotten seid. Ich hatte da durchaus meine Probleme und eine Sache, bei der ich wirklich Schwierigkeiten hatte, war ganz einfach die Tatsache, dass es unheimlich schwer ist, diesem Hannes im Film zu glauben, dass er an dieser Stelle seines Lebens tatsächlich sterben möchte. Man könnte sagen, schon sterben möchte. Das ist eigentlich der interessanteste Aspekt des gesamten Films, weil wir es gewohnt sind, bei Filmen mit so einer Thematik einen Hauptdarsteller, eine Hauptfigur zu haben, die zum Zeitpunkt dieser Entscheidung schon sichtbar krank ist, also gelähmt oder von Chemotherapien gezeichnet, wenn wir von der Krebsthematik mal ausgehen zum Beispiel. In diesem Fall entscheidet sich Hannes relativ früh, nämlich noch aus eigenen Kräften nach Belgien Belgien zu fahren mit seinen Freunden und sich dort einem Arzt anzuvertrauen, der ihn in den Tod begleiten soll. Ganz schwierig. Guckt mal, wenn ihr so Filme abkönnt, dann schaut euch den an. Das gesamte Ensemble, nicht nur die beiden angesprochenen Darsteller, auch Julia Koschitz oder Volker Bruch zum Beispiel, der Hannes Bruder spielt, eine ganz wichtige Schlüsselrolle im Film, macht das sehr, sehr gut. Ich fand den Film toll, aber ich warne vor, wie gesagt, das ist schon, es ist schon der etwas stärkere Tobak. Der Film heißt Hin und Weg und ist auch ab übermorgen, ab Donnerstag, neu bei uns im Kino. Und hier sind die Film-News der Woche mit Inga Hinnenkamp.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Manche Superhelden sind superer als andere. Im Hause Marvel scheint man zu wissen, was man an Robert Downey Jr. aka Tony Stark aka Iron Man hat. Man hört genau hin, wenn der Superstar etwas sagt und tut sein Möglichstes. So sagte Downey mal beim Dreh für den zweiten Avengers-Film, er hätte so gerne das in einer Szene übrig gebliebene A aus dem Schriftzug des Stark Towers. Und wenige Wochen später hält vor dem Haus des Stars ein Sattelschlepper mit eben jenem satte 9 Meter hohen Buchstaben. Eine kleine Aufmerksamkeit aus dem Hause Marvel. Da dachte sich wohl Ben Affleck, was Downey kann, das kann ich schon lange. Ganz nebenbei ließ er nach dem Dreh von Superman vs. Batman fallen, er würde ganz gerne den Batsuit mitnehmen. Kein Problem, hieß es da von Warner Brothers, für $100.000 gehört er ihnen. Superheld ist eben doch nicht gleich Superheld. Neues Kubrick-Special bei den Simpsons. In der 25-jährigen Geschichte der Simpsons ist es gute Tradition, zu Halloween eine ganz spezielle Sonderfolge auf den Markt zu bringen. Treehouse of Horror. Eine Folge, in der sich die Macher der erfolgreichsten Zeichentrickserie der Welt den Klassikern der Filmgeschichte widmen und sie parodieren. In diesem Jahr haben sie sich die Filme von Stanley Kubrick vorgenommen. Die Fans können sich jetzt schon mal freuen. Filme wie Eyes Wide Shut, Clockwork Orange, Full Metal Jacket oder auch 2001 Odyssee im Weltraum sind in diesem Jahr zu sehen auf die ganz besondere Simpsons Art und Weise. Nachschub für den Marsianer. The Martian, also der Marsianer, soll Ridley Scotts nächster großer Science-Fiction-Blockbuster werden. Es wäre ihm zu wünschen, nach dem zuletzt relativen Flop der Alien-Vorgeschichte Prometheus. Und zumindest in Sachen erfolgsversprechender Cast tut sich einiges. Neben Hauptdarsteller Matt Damon und dessen Co-Stars wie Jessica Chastain und Kristen Wiig hat Regisseur Ridley Scott nun auch einen Serienhelden verpflichten können, Sean Bean. Besser bekannt als Ned Stark aus Game of Thrones, wird nun auch beim Marsianer mitspielen. Der Drehstart wird nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. In etwa einem Jahr, Ende November 2015, soll der Science-Fiction-Thriller schon im Kino starten. Neuauflage eines Klassikers. Aus dem Hause Disney kam gerade die Bestätigung eines bisher nur Gerüchtes. Ja, man werde den 70er-Jahre-Klassiker Elliot das Schmunzelmonster neu auflegen. Es ist die Geschichte des 9-jährigen Pete, der aus der Obhut seiner Pflegeeltern abhaut und sich zusammen mit seinem Zeichentrickdrachen Elliot auf die Reise macht. Bis die zwei schließlich in einem kleinen Fischerdorf bei einem Leuchtturmwärter und dessen Tochter landen und einige Abenteuer erleben. In der Neuauflage ist davon auszugehen, dass der Zeichentrickdrache durch ein modernes, voll animiertes Modell in 3D ersetzt wird. Die Story soll sich aber ansonsten am Original orientieren. Prominentester Zuwachs für den Schmunzelmonsterfilm wäre Robert Redford, der die Rolle eines Erzählers übernehmen soll. Die Dreharbeiten beginnen demnach in den kommenden Wochen.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Und damit sind wir auch schon angekommen bei der letzten Kino-Neuvorstellung für diesen Dienstag. Der letzte Film, den ich euch ans Herz legen möchte, der auch übermorgen bei uns startet.
Es würde nichts bringen, einen bösen Priester zu töten. Aber einen guten zu töten, das wäre doch mal ein Schock. Daraus würde niemand schlau werden. Ich werde euch umbringen. Ich werde euch umbringen, weil ihr nichts falsch gemacht habt. Ich werde euch umbringen, weil ihr nicht schuldig seid. Wie wär's mit nächsten Sonntag? An einem Sonntag einen Priester zu töten, das wär doch mal genial. Habt ihr denn gar nichts zu sagen, Vater?
Jetzt gerade nicht, nein. Aber bis nächsten Sonntag wird mir was einfallen.
Das ist auch für den irischen Dorfpfarrer James Lavelle, gespielt von Brendan Gleeson, keine wirklich alltägliche Situation, dass ihm da im Beichtstuhl jemand gegenüber sitzt, der ankündigt, er werde ihn umbringen, und zwar in genau einer Woche an einem Sonntag. Es ist der neueste Film von John Michael McDonagh, dem irischen Regisseur, der schon mit Brendan Gleeson zusammen The Guard, ein Ire sieht schwarz, gemacht hat. 2011 war das. Das ist jetzt ihr zweiter gemeinsamer Film. Eine Art Schuld- und Sühne-Komödie, sehr, sehr schwarzhumorig auf irische Art und Weise. Denn dieser Pfarrer, von dem die Rede ist, der in einer Woche umgebracht werden soll, von einem Täter, den er nicht kennt, den meldet er nicht der Polizei. Im Film wird das so ein bisschen konstruiert, damit begründet, dass es ja das Beichtgeheimnis gibt. Ist natürlich Quatsch, wenn jemand mit dem Leben bedroht wird, also ein Pfarrer, dann darf auch der zur Polizei gehen. In diesem Fall macht es James Lavelle aber nicht, sondern versucht auf eigene Faust rauszukriegen, wer in diesem irischen Dorf ihn tatsächlich umbringen wollen könnte, und muss ja durch seine eigene Familiengeschichte gehen und muss tatsächlich auch in seinem irischen Dorf sich um die ein oder andere Sache kümmern, die seit vielen, vielen Jahren liegen geblieben ist und um die sich keiner mehr gekümmert hat. Toller Film, wenn ihr die Möglichkeit habt, den bei euch im Kino zu sehen, wird vielleicht nicht in jedem Kino laufen, in den größeren mit Sicherheit aber schon, dann guckt euch den Film an. Ich fand ihn wirklich, wirklich großartig. Wie gesagt, rabenschwarzer Humor, hatte ich dazu gesagt, glaube ich. Das müsst ihr wissen. Und ich lasse euch nicht gehen, ohne euch noch einen Fernsehtipp mit auf den Weg zu geben. Wenn es mal was gibt im Fernsehen, was uns gefällt, dann lassen wir natürlich gerne euch dran teilhaben. Freitagabend, 22.30 Uhr in Dreisat, Gesetz der Straße, Brooklyn's Finest. Das ist ein Film von Antoine Fuqua. Den habe ich deshalb rausgesucht aus dem Fernsehprogramm, weil wir über den gerade kürzlich erst gesprochen haben. Ihr erinnert euch vielleicht an The Equalizer, den aktuellen Film mit Denzel Washington. Das ist eben jener Regisseur. Training Day hatte er auch schon gemacht mit Denzel Washington. In diesem Film hier, Gesetz der Straße, Brooklyn's Finest, spielt Denzel Washington nicht mit, stattdessen aber unter anderem Ethan Hawke, Richard Gere, John Cheadle und Wesley Snipes in einem Polizeidrama, wenn man so will. Da geht es viel um Korruption und um das nicht so lustige Polizeileben in Amerika. Freitagabend, 22.30 Uhr auf Dreisat, könnt ihr euch sehr, sehr gut angucken, wenn ihr zwischendurch auch mal im Fernsehen einen guten Film sehen wollt. Ich verabschiede mich für heute. Es ist 9:03. Ich bin Tom Westerholt, bedanke mich herzlich bei euch für die mir entgegengebrachte Aufmerksamkeit. In einer Woche hören wir uns wieder, nächsten Dienstag um 20 Uhr. Eine Stunde Film in D-Radio Wissen. Wenn ihr mögt, seid dabei. Ich würde mich freuen. Bis dahin, macht's gut und tschüss.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag von 20 bis 21 Uhr.